Herzlich willkommen zum Unionsbubble Talk, der Wochenrückblick am heutigen Sonntag, den 28. April 2024. Und es ist in der Tat schon die 27. Folge des Wochenrückblicks, auch wenn die Zählung in der Space-Ankündigung etwas anderes sagt. Vielen Dank an unsere treue Hörerin und den Zahlen-Nerd Anne-Kathrin, die uns darauf hingewiesen hat. Ab morgen wird die Zählung auch wieder stimmen. Gemeinsam mit allen Co-Hosts darf ich heute zurück auf die Woche blicken. Lieber Baha, lieber Manuel, lieber Marcel, schön, dass ihr alle dabei seid.
Hallo.
Guten Abend.
Diese Woche war auf X intensiv geprägt von sehr viel Erregungspotenzial und viel klassischem Social Game. Wir hatten einen Bundespräsidenten mit Dönerlieferungen in die Türkei. Wir hatten die Wahlkampferöffnung der SPD mit dem Back to the 90s Domain Grabbing und einem memefähigen und erklärungsbedürftigen Schachspiel von Scholz und Tippfehler Berli. Und wir hatten die Erkenntnis, dass die USA bereits Attackhams an die Ukraine geliefert haben und Scholz erneut sehr einsam in Sachen Taurus dasteht. Dazu gab es jeden Tag etwas Neues über die mutmaßlichen Vaterlandsverräter in der AfD, samt mal aus deren Augen geglückten oder missglückten Auftritten von Co-Chef Chrupalla in Talkshows, bevor uns dann nun am Wochenende die FDP auf ihrem Bundesparteitag wieder einmal das Kunststück vollführte, die ganze Woche als Tiger gesprungen zu sein, nur um dann als Bettvorleger zu landen. Das alles aber wurde zusätzlich überschattet von den AKW-Files, den unheimlichen Vorfällen nicht bei Scully und Mulder, sondern im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz von Steffi Lemke und im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima von Robert Habeck. Wir freuen uns daher sehr, heute Abend den ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und heute stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für den Bereich Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bei uns zu begrüßen. Aus dem in dieser Woche auch noch 72 Jahre alt gewordenen Land Baden-Württemberg stammend, seit 2009 jedes Mal mit dem Direktmandat im Wahlkreis Ludwigsburg in den Deutschen Bundestag gewählt, begrüße ich ganz herzlich Steffen Bilger bei uns. Schön, dass du dir gerade heute die Zeit für uns nimmst, lieber Steffen.
Sehr gerne, ich freue mich, bei euch zu sein heute Abend.
Lieber Steffen, am Freitag fand neben der Sondersitzung des Energieausschusses auch eine Sondersitzung des Umweltausschusses statt, an dem du auch teilgenommen hast und die zuständige Ministerin Steffi Lemke hast befragen können. Da die Ampelmehrheit, wenn ich mich aber korrekt erinnere, eine öffentliche Sitzung abgelehnt hat, darfst du uns aus der Sitzung gar nicht selbst berichten. Aber vielleicht erklärst du ganz zu Beginn nochmal Stück für Stück, worüber zumindest halb X sich diese Woche in Sachen Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke so aufgeregt hat.
Ja, ich glaube, man muss da wirklich erstmal einiges sortieren. Ich finde es bemerkenswert, wie die grüne Seite insgesamt mit dem Thema Transparenz umgeht. Denn dass die im Umweltausschuss dagegen gestimmt haben, die Sitzung öffentlich zu machen, ist ja nur ein Punkt. Also ich erinnere mich an viele Debatten in den letzten Jahren, wo die Grünen gesagt haben, man soll doch alle Ausschusssitzungen grundsätzlich öffentlich machen. In dem Fall war nichts mit Transparenz. Und wenn man sich dann von grüner Seite noch kritisieren lassen muss, wir würden ja nur sagen, es seien Fragen nicht beantwortet worden. Wir sollen jetzt mal Klartext reden, welche Fragen denn noch offen seien und man letztendlich darauf verweisen muss, wir dürfen ja eigentlich gar nicht über so nicht öffentliche Sitzungen in allen Details sprechen. Schon ein bisschen absurd. Und es führt ja auch darauf zurück, wie das überhaupt jetzt alles zustande kam mit der Klage von Cicero. Denn Cicero hat sich schon lange um die Unterlagen bemüht aus den beteiligten Ministerien, die auch für den Prüfvermerk zur Frage der Laufzeitverlängerung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine verantwortlich waren. Da muss man sagen, das Umweltministerium hat die Unterlagen gleich übermittelt. Problem war dort das Wirtschafts- und Klimaministerium, die sich mit allen Mitteln dagegen gewehrt haben, die Unterlagen dem Cicero zur Verfügung zu stellen und letztendlich dann vom Gericht dazu gezwungen wurden. Auch schon mal bemerkenswert, dass da ein Gericht sich einschalten muss, denn eigentlich sind es ja Instrumente, die auch den Medien der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, in dem Fall das Umweltinformationsgesetz, die aus guten Gründen in der Vergangenheit ja mal beschlossen wurden, gerade um Transparenz herzustellen. Also Cicero hat sich schon lange um das Thema gekümmert, hat dann Erfolg gehabt bei seiner Klage und jetzt muss man auch ein bisschen abschichten, was die unterschiedlichen Fragestellungen sind. Also, dass die Grünen mit allen Mitteln aus der Kernenergie aussteigen wollten, schon immer. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Der Vorwurf, den wir den Grünen und der Bundesregierung insgesamt machen, ist eher, wie die zu den Ergebnissen gekommen sind, also ob sie den Bundestag und die Öffentlichkeit getäuscht haben. Das Bundesumweltministerium ist, wie du richtig gesagt hast, auch zuständig für die nukleare Sicherheit. Also da geht es nicht um die politische Bewertung, Kernenergie ja, nein, nur, sondern es geht auch um Fragen der nuklearen Sicherheit. Und wenn da dann Vermerke umgeschrieben werden von der politischen Leitungsebene, damit argumentiert wird innerhalb der Bundesregierung gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber dem Bundestag, dann ist das schon ein problematischer Vorgang. Also da haben wir auch den Kern unserer Kritik nach allem, was wir bisher wissen, dass getrickst wurde bei der Frage Laufzeitverlängerung in Zeiten der Energiekrise, ja oder nein, das wussten wir schon länger. Denn als der Prüfvermerk, dieses sogenannte Prüfvermerk von Bundesumwelt- und Wirtschaftsministerium vorgelegt wurde, gab es damals auch schon Hinweise, Unterlagen wurden dann durchgestochen, dass die politische Leitungsebene, damals noch Herr Greichen insbesondere, Argumente, die für eine Laufzeitverlängerung gesprochen haben, rausgestrichen hat. Also zum Beispiel stand in der ursprünglichen Version dieses Prüfvermerks, dass die Verlängerung der Kernkraftwerke, also der letzten drei, die noch am Netz waren in Deutschland, eine CO2-Einsparung von 25 bis 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr im deutschen Strommarkt bedeuten würde. Das wurde rausgestrichen beispielsweise. Und deswegen ist das, was wir jetzt durch die Cicero-Veröffentlichung wissen, erstmal eine Bestätigung dessen, was uns ohnehin bekannt war. Aber jetzt geht es eben um die Frage, wie da von politischer Leitungsebene eingegriffen wurde, die Fachebene überstimmt wurde und dann letztendlich auch Bundestag und Öffentlichkeit vielleicht nicht die Wahrheit gesagt wurde.
Genau, also wenn wir mal zurückblicken in die Zeit, wir selber konnten das alle auch sehr gut an den Tweets von damals festmachen, um ehrlich zu sein. Und es ist, also es fokussiert sich alles so auf den Oktober 2022. Und damals gab es schon den heftigsten Streit in der Ampel auch. Und bevor es dann irgendwann zu dem Scholz-Machtwort, glaube ich, anderthalb Monate später noch kam. Aber es gab ja schon Anhörungen und Sitzungen dazu auch im Deutschen Bundestag. Und damals hat auch die FDP bezweifelt, dass die Prüfung in den Ministerien ergebnisoffen, das war das ewige Wort damals, wenn man sich erinnert, stattfinden würde. Und du selber hast, glaube ich, auch damals noch im Plenum gefragt in einer Regierungsbefragung, wie denn die Prüfung laufen würde. Wieso kamen euch damals schon direkt Zweifel auf? Was war wichtig für die eigentliche Entscheidung aus eurer Perspektive der CDU-CSU? Und wie habt ihr dann eigentlich auf die Entscheidung geblickt, die dann nur in dieser Verlängerung von 3,5 Monaten bestand?
Ja, also die Zweifel, die kamen wirklich frühzeitig auf, auch weil es damals schon Medienberichterstattung gegeben hat über den Prozess der Erstellung dieses Prüfvermerks, also schon damals kamen Unterlagen damals aus dem Wirtschaftsministerium ans Licht, wo im Änderungsmodus zu sehen war, was damals alles verändert wurde von der Leitungsebene, also insbesondere vom Staatssekretär Greichen. Das war dann auch für mich mal Anlass, bei einer Regierungsbefragung die Bundesumweltministerin danach zu fragen. Und ihre Antwort war dann, ja, das müsse sie alles zurückweisen, diese ganzen Unterstellungen. Das sei doch alles eine Debatte, die seit so vielen Jahren so öffentlich und transparent verlaufe, dass also quasi jeder Vorwurf, da sei irgendwas gemauschelt worden, völlig unsachlich und daher zurückzuweisen sei. Gut, wissen wir mittlerweile, dass da schon sehr viel mehr dran war. Und ja, dann.
Also sie hat das ja wirklich mit einer Vehemenz von sich gewiesen. Das ist ja bemerkenswert eigentlich.
Ja, also man merkt einfach immer, und so haben wir es auch in den ganzen Bundestagsdebatten, wir haben jetzt wirklich viele Debatten dazu geführt seit Beginn der Energiekrise mit dem Ukraine-Krieg. Man merkt einfach, das ist für die Grünen so ein wichtiges, emotionales Thema. Es ist ihr Gründungsmythos, der Ausstieg aus der Atomenergie. Und deswegen wollten sie mit allen Mitteln das endlich vollenden. Also auch jetzt war ja der Jahrestag des Abschaltens der letzten drei Kernkraftwerke am 15. April, also ein Jahr davor, war es dann endlich soweit. Da haben die ja noch Abschaltpartys gefeiert, während andere sich gefragt haben, ob das wirklich so eine kluge Entscheidung ist für unsere Energiesicherheit, auch für den Klimaschutz, für die Strompreise, für Verbraucher und Industrie. Die Grünen haben noch Partys gefeiert. Also man merkt auch an einer Steffi Lemke, die jetzt auch schon sehr lang aktiv ist bei den Grünen, sehr lang auch gerade bei diesem Thema immer sehr engagiert war. Es musste mit allen Mitteln endlich erreicht werden, aus der Atomenergie auszusteigen. Und ja, entsprechend hart liefen dann auch immer wieder die Debatten. Also wir haben immer wieder feststellen müssen, wenn man zum Ergebnis kommt oder die Position vertritt in Bundestagsdebatten, dass es vielleicht nicht unbedingt klug ist, ausgerechnet jetzt die letzten drei Kernkraftwerke abzuschalten, nicht weiterlaufen zu lassen, wird man auch dann in die rechte Ecke gestellt und so weiter. Also man hat immer gemerkt, für die Grünen ein extrem emotionales Thema. Und ja, deswegen war für uns nach allem, was wir da in Erfahrung gemacht haben, in den Ausschusssitzungen, in Bundestagsdebatten oder auch sonst in öffentlichen Diskussionen, die wir hatten, war schon klar, also dass das jetzt alles ganz fachlich, objektiv so geprüft wurde, muss man schon wirklich große Zweifel dran haben. Und wir haben uns dann als Unionsfraktion ja natürlich die ganze Zeit mit dem Thema Zukunft der drei Kernkraftwerke, überhaupt Zukunft der Kernenergie, intensiv beschäftigt. Es ist ja auch nicht so, dass bei uns jetzt alle Hurra schreien würden, wenn hier Kernkraftwerke länger am Netz bleiben. Aber es war einfach eine Frage der Vernunft aus unserer Sicht. Und wir haben in unseren Anträgen, die wir mehrfach zur Abstimmung gestellt haben, immer die Position vertreten, es geht um vorübergehende Weiternutzung dieser drei Kernkraftwerke. Und unser Vorschlag war ganz pragmatisch, immer im Sommer schaut man sich an, braucht man die drei noch und dann entscheiden wir, geht es nochmal ein Jahr weiter oder nicht. Aber ja, war bekanntermaßen mit dieser Bundesregierung nicht zu machen. Es gab das inszenierte Machtwort von Olaf Scholz, um zumindest den Winter 2022-2023 zu überbrücken. Da merkt man dann auch, dass in der Ampel sehr wohl die Nervosität stieg und die schon ihre großen Bedenken hatten, ob das alles funktionieren kann. Mit Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke immer noch 6% unserer Stromerzeugung. Auch nicht zu verachten, diese Menge, die die drei Kernkraftwerke noch gebracht haben. Ja, und nachdem dann diese kurzzeitige, viermonatige Verlängerung durch war, okay, dann mit 15. April 23 kam es zur endgültigen Abschaltung. Wir haben die Diskussion dann aber auch immer noch weiter geführt, haben zuletzt auch zum Jahrestag der Abschaltung nochmal einen Antrag im Bundestag eingebracht, auch mit der Forderung, Rückbaumoratorium zu beschließen, weil wir noch lang nicht durch sind durch die Energiekrise und es aus unserer Sicht einfach fahrlässig ist, was die Bundesregierung da macht.
Bevor wir vielleicht dann auch wirklich zu den Fragen um Energiepreise und auch die Berechnung dieses Merit-Order-System etc. kommen, vielleicht noch eine auf etwas persönliche Frage im Umgang mit der Ministerin vielleicht, weil ihr ja auch im Ausschuss regelmäßig mit ihr zu tun haben werdet. Es heißt ja immer, und gerade mit Blick auf den vergangenen Dezember und ein zurückgegebenes Bundestagsmandat, heißt es ja auch immer, dass Steffi Lemke die Lord-Siegel-Bewahrerin von Jürgen Trittin ist. Und Jürgen Trittin ist ja nun wirklich das Gesicht der Anti-AKW-Bewegung spätestens seit 1998 gewesen. Merkt man das, dass das also auch ideologisch wirklich personell gebunden ist und dass Steffi Lemke da wirklich eine Art Auftrag erfüllt oder ist das mehr Folklore, die medial erzählt wird?
Ja, ich glaube, da ist schon was dran. Allerdings darf man auch nicht unterschätzen, bei den Grünen in der Bundestagsfraktion oder auch in der Bundesregierung sind es nicht nur die Oldies in Anführungsstrichen, sondern sind auch viele jüngere Abgeordnete, die da sehr hart und emotional unterwegs sind. Also ja, übrigens auch ganz so im Unterschied zu anderen, die eher aus der Klimabewegung kommen, in anderen Ländern, wo das Thema Kernenergie viel pragmatischer gesehen wird. Aber das ist schon, glaube ich, bei die allermeisten Grünen so ein ganz hartes Thema. Und klar, für Jürgen Trittin war es sein Lebenswerk danach, als er dann gesehen hat, okay, das wird jetzt so laufen, war auch der Zeitpunkt für ihn gekommen, den Bundestag zu verlassen. Und Steffi Lemke hat da, glaube ich, auch ein weiterhin großes Engagement bei diesem Thema. Man sieht es ja auch daran, wie Positionen besetzt werden. Also was ja auch jetzt durch den Cicero-Bericht deutlich geworden ist mit dem zuständigen Abteilungsleiter, der schon lang auch für den Atomausstieg gekämpft hat, hat sie sich genau den passenden geholt, ihr Staatssekretär, beamteter Staatssekretär, genauso in dieser Richtung unterwegs. Ihr parlamentarischer Staatssekretär Chris Kühn, auch aus Baden-Württemberg, den ich grundsätzlich sehr schätze und auch schon lang kenne, aber der wurde ja dann Präsident des Bundesamts, das sich mit den ganzen nuklearen Themen beschäftigt. Also da hat man schon immer geguckt, dass es alles in klar politisch sortierter grüner Hand ist und dass alles gewährleistet wird, um auch wirklich dieses Ziel Atomausstieg endlich zu vollenden. Also Steffi Lemke hat da definitiv eine große persönliche Überzeugung dahinter, die vielleicht dann auch nicht immer für ganz objektive Entscheidungen sorgt.
Ja, guten Abend, lieber Steffen. Schön, dass du heute Abend bei uns bist. Du hast gerade eben ja schon angesprochen, für die Grünen ist ja der Kampf gegen die Atomkraft quasi die DNA seit Bestehen der Partei. Und wir haben ja auch in der Diskussion 2022, Ende 2022, als es um die Verlängerung ging, ja auch die ganzen Argumente der Grünen gehört. Das Ganze ist unsicher, die weiterlaufen zu lassen. Ist eine Hochrisikotechnologie. Den Begriff haben sie ja regelmäßig verwendet. Sie haben immer wieder auf Frankreich verwiesen, die Probleme damals hatten mit der Wartung ihrer Kernkraftwerke. Es wurde behauptet, wir können unsere Kernkraftwerke nicht mehr kühlen, wenn die Sommer so hart werden bei uns und so weiter und so fort. Die Brennstäbe waren ein Problem. Und dann hat man jetzt in dieser Woche von einigen führenden Grünen gehört, ja, wenn die Experten im Ministerium gesagt hätten oder zu dem Schluss gekommen wären, dass der Weiterbetrieb oder der wirkliche Weiterbetrieb, sage ich mal, der Kernkraftwerke zu Entlastung geführt hätte oder einen positiven Nutzen gehabt hätte, dann hätte man natürlich pragmatisch die auch weiter laufen lassen. Du hast gerade eben schon mal anklingen lassen, in welche Richtung du gehst, aber ich frage jetzt nochmal gezielt nach, für wie plausibel hältst du das denn, dass die Grünen da wirklich für ein Jahr oder 2 oder 3 Jahre gestimmt hätten, wenn sie aus dem Ministerium die entsprechenden Signale bekommen hätten?
Also die wollten wirklich keinen Tag verlängern. Es war damals, alle erinnern sich sicher noch dran, ja, ganz, ganz schwierig für die Grünen, als dieses inszenierte Machtwort des Bundeskanzlers gesprochen wurde. Bin ich mir auch sicher, dass das davor natürlich mit der grünen Seite alles genau so abgestimmt war. Aber das war schon sehr hart für viele grüne Abgeordnete. Ich denke auch für viele grüne Basismitglieder, weil sie einfach keinen einzigen Tag länger Atomkraft in Deutschland haben wollten, immer darauf hingearbeitet haben und dann ja auch, finde ich, wirklich unlauter argumentiert haben. Und das, was wir jetzt aus den Cicero-Unterlagen wissen, aber auch was uns davor schon bekannt war über die Entstehungsgeschichte des Prüfvermerks, das belegt es ja eigentlich. Also gibt es zum Beispiel die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Das sind Fachleute, die solche Fragen der Anlagen- und Reaktorsicherheit beurteilen können, die wurden um einen Bericht gebeten, den haben sie abgeliefert und dann stand eben drin, also unter dem Sicherheitsgesichtspunkt da, genau in der Frage, wo diese Experten zuständig sind, ist es auf jeden Fall zu verantworten, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Und dann wird es so umgeschrieben vom zuständigen Abteilungsleiter und dann von der Hausspitze so verkündet, dass es auch große Sicherheitsbedenken geben würde. Und du hast das Stichwort Hochrisikotechnologie angesprochen. Klar, es ist ein Risiko mit den bisherigen Meilern verbunden. Aber wir haben auch andere Hochrisikotechnologien, wo wir jetzt auch nicht sagen, da müssen wir in Deutschland aus allem aussteigen, wäre vielleicht auch nicht ganz sinnvoll. Aber klar, auch wir haben die Entscheidung für den Ausstieg getroffen. In dem Zeitpunkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ging es dann wirklich um pragmatische Bewertung der Lage und die Absurdität, wie es sich dann so entwickelt hat, dass wir Kohlekraftwerke angeworfen haben, wo Deutschland für Höchstsummen weltweit alles, was man kriegen konnte, aufgekauft hat, dass wir auf LNG-Gas angewiesen sind, dass wir Strom aus anderen Ländern importieren müssen, auch aus insbesondere aus Ländern, wo Kernkraftwerke am Netz sind, die sicher nicht besser sind als die, die wir bisher hatten. Ja, das ist wirklich alles absurd, aber waren keine Argumente, die die Grünen überzeugt haben. Also bis heute tobt ja die Debatte. Ich merke es immer, wenn ich irgendwas bei X von mir gebe zum Thema Kernenergie, dann gibt es sofort eine riesen Bubble, die dann loslegt und dagegen wettert und halt eigentlich auch immer mit den gleichen Argumenten. Also ich habe eine grüne Wahlkreiskollegin, die hat heute ein schönes Video gepostet, hat ein ZDF-Interview von mir auseinandernehmen wollen und alles, was ich da gesagt habe zum Jahrestag des Atomausstiegs, hat sie dann schön aufgegriffen. Aber sie hat eigentlich kein einziges Argument entkräften können. Also da sind wir jetzt nicht mehr Stromexporteur, sondern wir sind zum Stromimporteur geworden. Und natürlich ist es nicht gut für den Klimaschutz. Und dass es gut für die Preise ist, kann man jetzt auch nicht gerade behaupten. Und ich sage auch immer noch einen Punkt dazu, nämlich dass es auch unter dem europäischen Gesichtspunkt nicht solidarisch ist. Das ist das, was ich in Brüssel immer höre von vielen, die das gar nicht verstehen können, dass Deutschland so viel sichere Leistung rausnimmt aus dem Netz. Und jetzt die Grünen überall argumentieren, ja, ist doch kein Problem, der Strommarkt funktioniert doch, wir können doch in Europa günstig einkaufen. Ja, wenn jetzt jedes Land in Europa sagen würde, wir nehmen, was weiß ich, die Polen ihre Kohlekraftwerke, die Franzosen ihre Kernkraftwerke und was weiß ich, wer noch alles vom Netz, weil man hat ja einen funktionierenden europäischen Strommarkt. Also dann wird alles zusammenbrechen, finde ich auch ein komisches Argument. Muss man vielleicht auch in dem Punkt mal ein bisschen mehr europäisch denken, aber wenn solche Argumente nicht zählen sollen, dann blendet man sowas halt alles gern aus.
Wo du jetzt gerade gesagt hast, dass auch du auf X gerne angegangen wirst. nähern wir uns mal der Frage, liegt jetzt eigentlich ein Skandal vor oder nicht? Wenn nach dem Cicero-Bericht war es natürlich auch so, dass von der, sagen wir mal, liberal-konservativen Seite und von uns und von Rot-Grün eine heftige Auseinandersetzung auf X stattgefunden hat. Und das erste Argument, was uns dann immer entgegengebracht wurde, war: Worüber regt ihr euch eigentlich auf? Es sind einfach die normalen Vorgänge in einem Ministerium. Dann muss man noch dazu sagen, dass das Vermerke sind, die über einen Zeitraum von über einem Jahr entstanden sind. Und das sei ganz normal, dass am Ende natürlich auch politische Einstellungen in die Bewertung einfließen würden. Was also ist konkret an diesen Vermerken eigentlich skandalbehaftet? Oder ist es in der Tat einfach nur der Beweis dafür, dass die Grünen auf Teufel komm raus alles dafür personell, strukturell angelegt hatten, damit am Ende der Ausstieg stehen würde?
Also wir sind in unserer Bewertung noch nicht abgeschlossen und ich wundere mich über einige Journalisten, jetzt okay, wenn Politiker das sagen, die die Regierung verteidigen wollen, okay, aber ich wundere mich dann schon über ein paar Journalisten, die auch sofort als Verteidiger auftreten, ohne überhaupt mal diese Unterlagen zu kennen. Also dann wird sofort behauptet, ist alles gar kein Skandal. Irgendwie Inszenierung von Cicero und die Union greift es gerne auf. Also wir haben auch am Freitag vor und nach den Sondersitzungen gesagt, wir wollen jetzt Transparenz, wir wollen die Unterlagen. Das war eine Forderung, die ich mit Jens Spahn zusammen am Donnerstag noch an die beiden Minister gestellt habe. Sie haben uns in den Sitzungen auch zugesagt, dass wir alle Unterlagen bekommen. Vorgelegt am Freitag wurde uns nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Also sind wir jetzt mal gespannt, wann die ganzen Unterlagen übersandt werden. Es wurde dann auch deutlich in der Sondersitzung des Umweltausschusses, es wurde danach schon drüber gesprochen, deswegen kann ich da auch kurz was dazu sagen, dass Cicero auch nicht alles vorliegt, weil da nur ein bestimmter Zeitraum abgefragt wurde und Steffi Lemke hat dann auch zugesagt, dass sie noch weitere Unterlagen uns zur Verfügung stellen wird. Also das werden wir uns alles sehr genau anschauen und dann auch weitere Schritte überlegen. Da haben wir wirklich viele Möglichkeiten im Bundestag, auch als Opposition, aber wir haben jetzt immer klar gesagt und uns auch intern so verabredet. Jetzt müssen wir erstmal anschauen, was denn da alles vorgelegt wird und dann bewerten, ob es sich jetzt wirklich um einen großen Skandal handelt oder ob man sagen muss, naja, das bestätigt halt, dass die Grünen mit allen Mitteln aus dem Thema Kernenergie raus wollten und dabei haben sie ja auch ein paar Sachen gemacht, die nicht in Ordnung sind, aber ansonsten okay. Weiß nicht, ob wir zu der Bewertung kommen, wahrscheinlich eher nicht. Wir werden uns das genau anschauen. Und das, was wir bisher schon wissen aus der Cicero-Berichterstattung, finde ich, ist dann schon mehr als Vorgänge, die man nur als normal bezeichnen könnte. Also ich habe jetzt auch eine Legislatur in einem Ministerium mitgearbeitet. Und da gehört es natürlich dazu, dass man Vermerke anfordert, die dann von unten nach oben die Hierarchie hochwandern. Und da steht auch nicht immer nur das drin, was der politischen Leitung passt. Aber dass man es dann so umschreibt, wie es in dem Fall jetzt auch belegt ist durch Cicero und dann als die fachliche Auffassung präsentiert, sei es den Ministern, den anderen Regierungsmitgliedern, der Öffentlichkeit im Bundestag, das ist dann schon nochmal ein anderer Vorgang. Und man darf auch nie vergessen, es ist ja nicht die Frage, ob man Kernkraftwerke jetzt weiterlaufen lassen konnte oder nicht, wie irgendeine politische Bewertung, was weiß ich, macht man Tempolimit oder nicht oder schafft man die Rente mit 63 ab oder nicht, sondern hier geht es um die Zuständigkeit des Bundesministeriums für die nukleare Sicherheit. Also da ging es wirklich um knallhart fachliche Fragen. Und wenn da dann politisch rumgefingert wird in dem, was die Fachleute aufgeschrieben haben und der Öffentlichkeit, und es war so, auch in Antworten auf Anfragen, die wir gestellt haben, dass uns in blumigen Worten erklärt wurde, das seien ja die absoluten Fachleute, die die Themen seit Jahr und Tag bearbeiten und die seien zu diesem und jedem Ergebnis gekommen, dann ist schon ein Vorgang, wo man nicht sagen kann, das ist alles normal. Wundere ich mich, wie gesagt, auch über manche Journalisten, die da sehr schnell zu der Bewertung gekommen sind. Also zumindest gibt es genügend Anhaltspunkte, dass man sich das alles nochmal sehr genau anschaut. Und da wird es noch viele Fragen geben, die die Regierung zu beantworten hat.
Lieber Steffen, du hast ja eingangs gesagt, dass sich das Transparenzgebaren der Grünen da verwundert. Da hätte ich nochmal eine Nachfrage. Wie begründen denn eigentlich die Grünen beziehungsweise die Bundesregierung, dass der Cicero Dokumente freiklagen musste, dass, wie ich auch höre, im Ausschuss so manches nicht vorgelegt wird? Was für Gründe führen die Grünen denn da an?
Also ich habe mir sagen lassen, dass in der Gerichtsverhandlung irgendwie eine bemerkenswerte Aussage eines Anwalts gegeben hat. Also ich kann es nicht genau wiedergeben, aber so nach Motto, ja, wenn man das alles vorgelegt hätte, dann hätten wir vielleicht Argumente liefern können für den Weiterbetrieb. Also offensichtlich wurde es im Gerichtsverfahren schon sehr deutlich, dass es da halt doch auch sehr viel um Politik geht. Und ja, letztendlich liegt wirklich die, also ist mehr als eine Vermutung. Ich glaube, daran liegt es wirklich, dass die nicht offenlegen wollten, dass es genau diese Diskussionen gegeben hat, dass sehr viel rausgestrichen wurde in Vermerken, bevor das dann in die regierungsinterne Abstimmung gegeben wurde oder im Bundestag vorgelegt wurde. Es gibt zumindest deutliche Widersprüche zwischen den Antworten auf unsere Anfragen und den Unterlagen, die jetzt öffentlich geworden sind. Also das alles wollte man irgendwie unter den Tisch kehren, aber wirklich bemerkenswert, dass ausgerechnet zwei grüne Ministerien, okay, in dem Fall Umweltministerium hat die Unterlagen übergeben, aber dann das grüne Wirtschafts- und Klimaministerium mit juristischen Mitteln versucht, die Transparenz ja zu verhindern. Und genauso war es auch in unserer Ausschusssitzung. Also es gab auch gar kein Argument, warum die nicht öffentlich sein soll, sondern ich glaube, die Argumentationslinie war so auf dem Niveau, das halten wir nicht für nötig. Und wir haben ja die Mehrheit. Dann wird es halt abgelehnt. Also wirklich verwunderlich. Und wie man so schön sagt, das Sein prägt das Bewusstsein, hat man da vielleicht auch mal wieder gemerkt.
Lieber Steffen, danke dir für die Ausführung. Und ich habe heute tatsächlich den Cicero-Podcast nochmal gehört mit dem Daniel Gräber, glaube ich. Der hat auch nochmal geschildert, wie der Prozess ablief, wie die Instanzen quasi abliefen. Und vor allen Dingen hat er auch ganz nüchtern und ganz sachlich aus den Diskussionen vor Gericht geschildert. Das fand ich ganz spannend, weil wenn man so die Debatte um den Cicero und seine, ich sage jetzt mal, Freiklage hört und liest, dann hat man ja das Gefühl, das böse, böse, böse rechte Medium hat ja wieder versucht, irgendwas zu deichseln, sondern ganz im Gegenteil, man hat sich da scheinbar einfach peu à peu rangearbeitet, weil sich die Ministerien ja so schwer getan haben, Dokumente zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich, wie du beschreibst, sagt er auch, dass die Juristen da überhaupt gar nicht, also schon fast dilettantisch vorgegangen sind und gar nicht irgendwie großes Interesse daran hatten, das jetzt hart zu bekämpfen. Und auch der Punkt, den du gerade erwähnt hast, also die Sorge davor, dass wenn man die Dokumente publik machen würde, dass sich zum Beispiel die europäischen Nachbarn dann sehr aufregen würden, viel wohl auch vor Gericht. Also insofern fand ich das ganz spannend. Ich würde aber gerne nochmal einen anderen Punkt beleuchten, der vielleicht aus deiner Sicht auch sehr spekulativ ist. Aber zwei Sachen gehen mir nicht aus dem Kopf. Zum einen sagt Robert Habeck, vielleicht auch aus Selbstschuss, er hätte von dem Vermerk quasi erst aus der Zeitung erfahren. Ja, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber lassen wir es mal stehen und gehen mal davon aus, dass der Herr Greichen dem Robert Habeck natürlich nie volle Transparenz gegeben hat, um ihn zu schützen oder warum auch immer. Aber gleichzeitig sagt uns ja der Cicero, und ich glaube auch das war Daniel Gräber vor kurzem, dass es ja noch sehr spannende Kommunikation zwischen der Bundestagsfraktion der Grünen und ich glaube sogar der Partei und dem Ministerium gab. Jetzt fällt es mir zunehmend schwerer zu glauben, dass Robert Habeck wirklich gar keine Ahnung davon hatte, was seine Fraktion, seine Partei und sein, ich glaube, Trauzeuge oder er war Trauzeuge bei Greichen, da quasi vor ihm geheim gehalten haben. Wenn das am Ende des Tages rauskommt, dass er eigentlich in diese Kommunikation eingebunden wurde, frage ich mich, ist er dann überhaupt noch tragbar? Denn er hat sehr klar gesagt, er wusste davon nicht, also von nichts vorher.
Also den Cicero-Podcast muss ich mir auf jeden Fall auch noch anhören.
Unbedingt.
Scheint sich zu lohnen. Es gibt schon so ein paar Widersprüche. Also zum Beispiel hat Habeck am Freitag ja auch gesagt, er hätte ja in kluger Voraussicht schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine mit den Betreibern die Frage diskutiert, ob
auch spannend. Denn,
eine Verlängerung sinnvoll sei. In der Antwort auf eine kleine Anfrage von uns hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs man diese Beratungen aufgenommen hat. Also auch schon ein kleiner Widerspruch. Und ich glaube, da gibt es wirklich viel, wo wir definitiv noch nachhaken müssen und wo wir wirklich gespannt sind, wenn wir mal die Unterlagen sichten können. Also alles Spekulation, wie das jetzt war mit dem Vermerk. Ich kann mir schon vorstellen, dass man manchmal so einen Minister auch vielleicht schützen möchte, indem man ihm nicht alles vorlegt, zumal wenn es so ein Vertrauensverhältnis gibt, wie das ja wohl zwischen Habeck und Greichen war, dann werden die sehr viel mündlich besprochen haben, sodass dann Habeck guten Gewissens sagen kann, den Vermerk habe ich nie gesehen, aber gut, mündlich wird er schon über vieles informiert gewesen sein und ja, das wird auch noch spannend zu sein, zu mehr dazu zu erfahren, wie die grünen Bundestagsfraktionen, Partei oder die NGOs, die da auch eine große Rolle spielen, Einfluss genommen haben auf die Vorbereitung der Entscheidung der Bundesregierung. Ich glaube, da wird es von manchen auf grüner Seite zu sehr gesehen als quasi so ein grünes Thema, weil man die zwei zuständigen Ministerien hat. Aber am Ende musste ja die Bundesregierung, das Kabinett insgesamt und dann auch eine Mehrheit im Bundestag Entscheidungen treffen. Also erst die Verlängerung abzulehnen, sie am Ende dann doch zu machen, zu beschließen. Da mussten ja auch Gesetze geändert werden. Und da ist schon ungewöhnlich, wenn es eine große Einflussnahme der Fraktion, bevor eine Regierung sich mal dazu verständigt, gegeben hat oder eben auch, wenn die Partei da noch eine große Rolle spielt. Also auch das wird sicherlich noch spannend werden, wenn wir da mal mehr Unterlagen dazu vorliegen haben.
Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Eine Sache bringe ich jetzt aber auch noch mal ein, wo du schon auch Widersprüche aufgedeckt hast. Erinnern wir uns an die Zeit auch zurück, als es ewig hin und her ging, nicht nur in der Ampel, sondern wir erlebten auch öffentliche Positionierungen ständig irgendwelcher Ämter. Das war ja damals auch noch die Frage um die Gasspeicher parallel und dann äußerte sich auch die Bundesnetzagentur dazu. Aber es äußerten sich auch ständig Energieunternehmen. Und dann hatten wir die ewige Frage, ob Streckbetrieb überhaupt möglich sei und wie lange überhaupt noch Brennstäbe vorhanden wären. Und Brennstäbe kämen ja grundsätzlich sowieso nur aus Russland. Und da vielleicht nochmal, weil du hast das alles live mitbekommen, aus der fachlichen Perspektive, was stimmt eigentlich von dieser ganzen Geschichte? Weil das ist medial irgendwann überhaupt nicht mehr durchdrungen worden und überhaupt nicht mehr transparent geworden. Kannst du mal sagen, ob es wirklich eine Schwierigkeit für uns gewesen wäre, auch mit diesen Fragen um Sicherheitsprüfungen damals, die angeblich ablaufen würden, weil die seit 13 Jahren nicht gemacht wurde, woran man sich da jetzt alles mal wieder erinnert, was wir da auch an Fachtermini durch die Gegend geschossen bekommen haben. Was stimmt davon? Konnten wir noch länger? Wären neue Brennstäbe auch ohne Russland möglich gewesen? Vielleicht nochmal da auch diesen technischen Überblick.
Ja, also uns wurde ja, als die Frage das erste Mal aufkam, auch mit dem Prüfvermerk erklärt, also gilt aus so vielen Gründen nicht wegen Sicherheitsbedenken. Es wurde gern mit den Brennstäben argumentiert. Und ja, dass es ohnehin ja nicht nötig sei und so weiter. Aber man muss wirklich sagen, mit dem Wissen von heute, und die Bundesregierung hat es ja eigentlich bestätigt durch die Verlängerung um 4 Monate, ganz klar, es war möglich, es wäre auch weiter möglich gewesen. Natürlich gibt es da Herausforderungen. Dazu gehört die Frage der Brennstäbe. Aber ich habe auch im Laufe der Monate mit den Betreibern, mit allen möglichen Leuten gesprochen. Und wenn es so ziemlich jedes andere Land auf der Welt oder die, die sich jetzt für einen Weiterbetrieb ihrer Kernkraftwerke entschieden haben oder sogar jetzt neu bauen wollen, aber akut geht es ja dann um die Frage des Weiterbetriebs. Also wenn die Brennstäbefrage klären können, dann könnten wir das genauso. Und wir sind dann nicht abhängig von Russland. Also die Möglichkeiten hätte es auch außerhalb von Russland gegeben. Dann der Weiterbetrieb, sei es der Streckbetrieb, also wo man dann die bestehenden Brennstäbe nutzen konnte oder auch darüber hinaus, hat sich auch nicht bewahrheitet, was am Anfang gesagt wurde, dass es alles ja gar nicht möglich sei. Das wissen wir durch die 4-monatige Verlängerung. Und dann wurde ja auch gern mit den ganzen Sicherheitsüberprüfungen argumentiert. Da muss man aber auch unterscheiden. Also es gibt auch Überprüfungen, wo einfach geschaut wird, ist es denn vergleichbar mit dem aktuellen Stand der Technik, wie wir unsere Regeln haben, was in den Kernkraftwerken umgesetzt wird. Also das gefährdet jetzt nicht die Sicherheit, wenn die dann ein paar Jahre nicht vorgenommen wurde, sondern da wurde einfach auch, weil man ja davon ausgegangen ist, es gibt das Ausstiegsdatum, manches nicht mehr gemacht. Die Sicherheit der Anlagen wurde aber immer gewährleistet, soweit es technisch nur irgendwie ging. Also da gab es nie irgendeinen Rabatt, dass man gesagt hat, in 3 Jahren läuft es ja eh aus, jetzt müssen wir da nicht mehr so genau hinschauen, sondern ich glaube, unsere Kernkraftwerke, wir wissen, dass es keine absolute Sicherheit gibt, aber gerade im Vergleich auch zu allen anderen Anlagen in der Welt waren definitiv auf einem sehr hohen Sicherheitsstand. Also diese ganzen Argumente, die da gebracht wurden, waren nicht wirklich objektiv. Und bei den Betreibern ist natürlich auch spannend. Also ich glaube, zuletzt die drei Kernkraftwerke, jetzt liegt Neckar-Westheim in Baden-Württemberg ganz in der Nähe meiner Heimat. Und die NWW ist da ja der Eigentümer und die NWW gehört halt auch zum beträchtlichen Teil dem Land Baden-Württemberg. Und ja, da gibt's natürlich, dann gab es natürlich auch wohl ein paar Hinweise von Eigentümerseite, wie man öffentlich zu kommunizieren hat. Andere waren da dann auch schon ein bisschen offener. Aber man kann wirklich für alle der Betreiber sagen, dass die auch die Diskussion leid waren. Also egal, ob Mitarbeiter, ich kenne auch Mitarbeiter, in die Neckar-Westheim gearbeitet haben oder dann die Führungsebene der Energieunternehmen, die wollten eigentlich mal die Debatte endlich loshaben. Also auch überzeugte Kernkraft-Fans, die da gearbeitet haben, haben mir gesagt, sie können es wirklich nicht mehr ertragen, dass die Politik im einen Jahr so und ein paar Jahre später wieder in die andere Richtung, und am liebsten soll das Thema jetzt endlich mal beendet sein, bevor sie da weiter immer so der Spielball der Politik sind. Das muss man, glaube ich, auch mit berücksichtigen. Ja, und dann für ein börsennotiertes Unternehmen gibt es wahrscheinlich attraktivere Dinge, als die ganze Zeit über die Verlängerung eines bestehenden Kernkraftwerks zu diskutieren, zumal die alle sich auf den Weg Richtung Erneuerbare gemacht haben. Also das muss man dann alles auch mit berücksichtigen. Aber wir wissen einfach von den Betreibern, hätten wir die Kernkraftwerke länger am Netz gelassen, dann hätten wir zuverlässig, klimafreundlich, auch kostengünstig, weil die auch einfach abgeschrieben sind, also wir jetzt sehr günstig weiter Strom produzieren können, noch relativ große Mengen an Strom in Deutschland zur Verfügung gehabt. Ja, und leider wurde es wirklich mit vielen vorgeschobenen Argumenten letztendlich verhindert, beziehungsweise wir hatten halt nur diese viermonatige Verlängerung.
Das heißt, eine kurze Nachfrage. Das heißt, für die gesamten Sicherheitsanforderungen ist aber damals für diese 3,5 Monate keine, oder 4,5 Monate, nee, 3,5, stimmt. Ist aber keine gesetzliche Änderung notwendig gewesen, die irgendwie die Sicherheit betroffen hätte. Es ist nur das Atomgesetz geändert worden mit dem Ausstiegsdatum. Ist das korrekt? Das heißt, alle Sicherheitsüberprüfungen, das wurde auch da jetzt nicht extra noch wieder geändert, damit irgendwas den gesetzlichen oder sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen würde.
Ja, also damals musste einfach das Ausstiegsdatum geändert werden und alle ja nötigen Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit sind einfach weitergelaufen.
Bemerkenswert. Marcel, du hattest eine Frage.
Ja, genau. Danke, Daniel. Was ich bei der ganzen Diskussion immer wieder bemerkenswert finde, normalerweise könnten sich die Grünen ja mit breiter Brust hinstellen und sagen, so, wir sind jetzt am Ende angekommen. Wir haben das erreicht, was wir seit Jahrzehnten erreichen wollten. Dafür haben uns unsere Wähler auch immer wieder gewählt. Wir haben das Ende der Atomkraft am Ende durchgeführt. Aber in den letzten Wochen und auch in der Diskussion 2022 haben sie ja immer wieder darauf Bezug genommen, dass sie gesagt haben, ja, im Grunde können wir ja gar nicht abschalten oder im Grunde können wir nicht weiterlaufen lassen, weil Schwarz-Gelb damals, 2011, hatte den Ausstieg beschlossen und wir müssen den jetzt quasi umsetzen und wir können gar nicht mehr zurück und so weiter und so fort. Ja, die Tagesschau hat ja auch letztens geschrieben, dass Schwarz-Gelb quasi den Atomausstieg zuerst beschlossen habe. Was glaubst du, woran liegt es, dass die Grünen am Ende sich dieses AKW aus, also das Ende der Atomkraft, nicht offensiv und selbstbewusst auf die eigene Fahne schreiben wollten? Weil normal können sie doch sagen, dafür haben wir 40 Jahre gekämpft oder ja, fast 40 Jahre. Wir haben es jetzt erreicht, wir haben es durchgesetzt. Und warum ziehen Sie sich immer darauf zurück? Eigentlich hat es die Union gemacht.
Ja, also man muss sich wirklich wundern, aber naja, da im April 23 gab es Abschaltpartys und keiner kam. Außer den Hardcore-Grünen und den älteren Herrschaften aus den NGOs. Und da hat sich ja der Wind irgendwie schon gedreht. Also ich gebe zu, auch ich als Unionsvertreter muss immer erklären, warum denn wir damals für den Ausstieg gestimmt haben. Und auch, ich bin ja seit, wie es der Daniel gesagt hat, seit 2009 im Bundestag. Also da gab es jetzt dann, man könnte meinen, auch widersprüchliche Entscheidungen. Aber ich finde es einfach ein Ausdruck unserer pragmatischen Haltung. Also um mal so auf die Historie einzugehen. 2011 Fukushima, da war politisch die Situation schon sehr eindeutig. Also wir hatten da ja Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg. Ich erinnere mich an einen Stand in Ludwigsburg, wo dann die Menschenkette gegen Atomkraft direkt an unserem Stand vorbeiging bis nach Neckar-Westheim. Und das war das eine, das Politische, auch mit großer Ablehnung in den Umfragen. Aber das andere war auch, ich erinnere mich auch noch gut an die Fraktionssitzung nach Fukushima, dass wir eigentlich keine Antwort auf die Frage hatten, ja, was ist denn, wenn bei uns auch dieser absolut unwahrscheinliche Fall eintritt, so wie es ja auch absolut unwahrscheinlich war, dass in Fukushima sowas passiert. Also wenn das Flugzeug jetzt in ein deutsches Kernkraftwerk stürzt beispielsweise. Und da hat eigentlich keine Antwort drauf gehabt. Deswegen haben wir dann unter dem Eindruck Fukushimas jetzt nicht nur mit Blick auf die Umfragen, sondern ich glaube schon auch inhaltlich begründet gesagt, okay, dann müssen wir doch den Ausstieg, nachdem wir die Verlängerung beschlossen hatten, jetzt wirklich nochmal beschleunigen. Damals hatten wir ein Energiewendekonzept, das ja ganz wesentlich auch auf dem billigen und relativ CO2-freundlichen russischen Gas beruht hat. Und so hätte das ja dann alles auch funktionieren können mit dem Umstieg auf die Erneuerbaren, übergangsweise noch viele Jahre das russische Gas. Das ist jetzt eben der eine große Unterschied zwischen der Situation heute und damals. Und dann gibt's aber schon auch noch einen Unterschied, wenn man sich die Entwicklung in der Kerntechnologie insgesamt anschaut. Weil die Endlagerfrage, das war das andere große Argument immer für den Ausstieg, stellt sich jetzt heute halt auch anders dar. Da finde ich es übrigens auch schade, dass da im Bundesumweltministerium und auf grüner Seite eigentlich null Bereitschaft da ist, überhaupt mal drüber zu reden. Also es gibt kein so teures, umständliches Endlagerkonzept, wie wir es in Deutschland haben. Und ich habe manchmal auch so einen Eindruck, das passt auch vielen gut in die Argumentation, weil immer gesagt wird, Atomkraft ist so teuer, allein wegen den ganzen Endlagerkosten. Aber wir bemühen uns ja auch gar nicht, da ein paar Milliarden einzusparen, sondern ich glaube, das passt vielen ganz gut ins Konzept, dass es bei uns einfach unheimlich teuer ist. Jetzt wird irgendwie von Zeiträumen 2086 oder so gesprochen, bis man dann mal ein Endlager gefunden haben will. Bis dahin soll das irgendwie alles in Kastoren an den bisherigen Standorten stehen bleiben oder wie auch immer die sich das vorstellen. Also ich glaube, da gibt es schon noch einiges, worüber man auch mal sprechen sollte, ob man das nicht besser machen können. Aber vor allem gibt es einfach Entwicklungen in der Forschung. Wenn das, was viele kluge Wissenschaftler gerade erreichen wollen, sich bewahrheitet, dass man den Atommüll nochmal nutzen kann zur Energieerzeugung und dann auch gar nicht das Endlagerproblem über hunderttausende Jahre hat, dann steckt da natürlich eine Riesenchance drin. Und dann gibt es einfach die Entwicklung auch bei den bei der Kernenergie der Zukunft. Kernfusion wurde mir vor ein paar Monaten noch ausgelacht von den Grünen. Jetzt gibt es plötzlich technologische Entwicklungen, die zeigen, dass das vielleicht alles mal Realität werden könnte. Nicht übermorgen, aber vielleicht in 20 Jahren oder von mir aus erst in 30. Aber auf jeden Fall Riesenchance für die Menschheit. Und dann gibt es die Forschung an den kleinen modularen Reaktoren, die auch nicht das Risiko haben im Fall der Fälle. Und ja, auch eine sehr gute Lösung sein können. Und da werben wir einfach für pragmatisch damit umzugehen. Wenn das alles super läuft mit den Erneuerbaren, wir das so ausbauen können, wie wir es uns alle wünschen und die Grundlastfähigkeit erreichen mit Wasserstoff als Speicher, mit Batterie. Also ich brauche nicht unbedingt wieder Kernkraftwerke in Deutschland, aber wir sollten es jetzt auch nicht ausschließen, weil wenn wir die weltweite Entwicklung sehen, dann muss man einfach feststellen, weltweit wird in Kerntechnologie investiert. Es gibt auf der ganzen Welt mehr Kernkraftwerke als zum damaligen rot-grünen Ausstiegsbeschluss. Also von wegen, wir sind der Vorreiter und der Trendsetter, stimmt überhaupt nicht. Und es wäre schade, wenn wir das dann alles nur noch im Ausland einkaufen müssten, wenn wir irgendwann in Deutschland auch zur Erkenntnis kommen, dass wir da vielleicht doch auch eine Chance hätten, gerade mit so kleinen modularen Reaktoren. Also da braucht es einfach mehr Pragmatismus, den lässt da die andere Seite einfach vermissen, aber da werben wir dafür. Also deswegen ganz klar, wir haben da auch in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen, aber nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dem Ende des Gasbezugs, hat man einfach eine andere pragmatische Herangehensweise gebraucht. Das haben die Grünen ja zum Teil auch gezeigt mit den LNG-Terminals und dass man jetzt mal ganz offen über CCS beispielsweise sprechen kann, also die Abscheidung und Speicherung oder auch Nutzung von CO2, was ja auch ein Tabuthema war in Deutschland. Also da hat sich was getan, aber dann gab es halt das eine große Gründungsmythos-Thema, nämlich die Kernenergie. Da sollten dann möglichst keine Kompromisse gemacht werden. Aber finde ich auch, eigentlich könnten die Grünen das auch selbstbewusst vertreten. Sie haben es erreicht, aber man merkt, dass es politisch für sie nicht einfach wird, auch bei diesem Thema, weil ja einfach sehr viele Menschen das nicht nachvollziehen können, aus den bekannten Gründen, die Kernkraftwerke abzuschalten und dann abhängig zu werden vom Ausland und von Importen aus anderen Ländern. Ja, und wahrscheinlich haben die Grünen diesen Stimmungswandel auch festgestellt und versuchen sich dann irgendwie hinter Entscheidungen von Schwarz-Gelb von 2011 zu verstecken.
Ich wollte nochmal zu dieser Zeit kurz zurück, weil wenn ich mich korrekt erinnere, und ich meine, du warst schon dabei, definitiv, Aber war es nicht damals konkret so, dass A, unsere bayerische Schwesterpartei sich da sehr deutlich positioniert hat, direkt nach Fukushima, auch die FDP im Bund ziemlich deutlich gesagt hat, wir müssen jetzt alles beenden und zwar schnell, und es eigentlich Angela Merkel war, die damals, glaube ich, mit Norbert Röttgen zusammen erstmal ein Moratorium fangen hat, wir dann eine Ethikratssitzung darüber hatten und der Ausschluss oder der Ausstiegsbeschluss dann eigentlich in dieser Entwicklung eben der politischen Stimmung im gesamten Land sich entwickelt hat. Dass es aber schon Angela Merkel war, die eigentlich erstmal gesagt hat, wir fahren jetzt erstmal alles etwas runter und wir prüfen jetzt nochmal alles. Es gab da diese Pressekonferenz und mir fällt gerade das wörtliche Zitat von ihr wieder ein. Sie hat nämlich damals gesagt, man kann in einem solchen Moment nicht sagen, die AKW sind sicher. Sie sind sicher. Das war nämlich diese lustige Doppelung bei ihr, weil sie eigentlich ja auch von ihrer Profession her davon überzeugt war, dass das eine insoweit beherrschbare Technik ist. Und das erst in diesen 3 Monaten sich eigentlich entwickelt hat, dass auch die CDU gesagt hat, wir halten diesen öffentlichen Druck einfach nicht mehr stand. Also müssen wir da nicht eigentlich genauso ehrlich sein und sagen, dass sich das eben schon einfach der Mehrheitsmeinung angepasst hat. Und ansonsten gebe ich dir recht, weil ich halte diese Vorwürfe, die jetzt dann eben auch gerne auf X gespielt kommen, dass wir ja eben auch mitgestimmt hätten, dass man einfach nicht zugestehen will, dass wir unsere Meinung radikal verändert haben, eben nach dem 24. Februar 2022. Aber wenn ich richtig informiert bin, war eigentlich die CDU noch am längsten dabei, das eigentlich erstmal zu deckeln und zu schauen, wie sich's entwickeln würde.
Ja, ich finde, manchmal sind es auch unfaire Vorwürfe, die Angela Merkel gemacht werden. Also wenn jemand unzufrieden ist mit ihrer Amtszeit, dann wird ja auch immer gerne das Thema Atomausstieg genannt. Aber das muss ich mal selber als Baden-Württemberger sagen. Also ich war damals auch Landesvorsitzender der Jungen Union. Wir hatten Ministerpräsidenten Stefan Mappus und der hat das Thema Kernenergie und Weiternutzung der Kernenergie zu einem seiner Hauptthemen gemacht. Dann ein bisschen dumm gelaufen, dass dann halt Fukushima kam und umso größer war dann die Nervosität, weil man einfach gemerkt hat, wir haben das zum großen Thema gemacht und die klare Mehrheit der Baden-Württemberger hält da jetzt aber gar nichts mehr davon. Also ich weiß nicht, vielleicht steht es in Angela Merkels Buch, wie das alles lief, aber wer da welche Forderungen auch an sie gestellt hat oder wie letztendlich dann die Entscheidung auch so kam, dass wir doch unsere Entscheidung für die Laufzeitverlängerung dann auch wieder revidieren. Schwer zu beurteilen, aber auf jeden Fall kann ich als Baden-Württemberger sagen, bei uns war die Nervosität, man könnte auch sagen Panik, schon sehr groß damals. Und entsprechend gab es auch viele, die gesagt haben, wir müssen da jetzt ganz schnell Entscheidungen treffen. Und ich glaube, du hast richtig wiedergegeben, dass dann auch Angela Merkel gesagt hat, Moment. Aber man dann wirklich auch feststellen musste, die politische Stimmung war so eindeutig. Also ich kämpfe auch gern für Positionen gegen Mehrheiten in der Bevölkerung mit guten Argumenten und versuche dann auch die Mehrheit entsprechend zu beeinflussen. Jetzt haben wir ja auch wieder eine andere Haltung in den Umfragen zum Thema Kernenergie. Aber man muss in manchen Situationen einfach erkennen, da ist ein Kampf verloren und dann muss man auch signalisieren, okay, wir respektieren eure Meinung und zumal unter dem Eindruck dann der Ereignisse von Fukushima und auch den eigenen Zweifeln, die bei uns da aufgekommen sind, blieb uns letztendlich keine andere Entscheidung. Also die konnte ich dann auch wirklich so guten Gewissens mittragen. Gerade wie gesagt, wenn man in der Fraktion dann so Diskussionen führt, ja, die Japaner, die haben immer gesagt, absolut sicher, da gibt's keine Erdbeben, die das Kernkraftwerk gefährden können, weil da ja haben wir die Situation gut im Griff, und dann war halt plötzlich ein Erdbeben, das doch stärker war, als es jemals für möglich gehalten wurde, und schon ist so ein Fall eingetreten. Und genauso konnten wir eben nicht ausschließen, was in einem unwahrscheinlichen Fall in Deutschland dann passieren sollte. Also deswegen war es für uns sicherlich eine politisch klare Entscheidung in Anbetracht der Stimmungslage im Land, aber es war dann schon auch inhaltlich, so habe ich es damals aus unserer Fraktion einfach auch in Erinnerung, für uns dann schon auch inhaltlich begründet.
Wobei, wenn ich das heute auch alles reflektiert weiß, und ich habe mich da wirklich auch mal intensiv mit auseinandergesetzt, diese Art von Katastrophe, die dort passiert ist, wäre ja mit deutschen Kraftwerken überhaupt nicht möglich gewesen. Unabhängig davon, dass wir keinen Tsunami hier haben werden. Ja. Aber, dass einfach die Bauart überhaupt nicht möglich wäre in Deutschland, dass so ein Unfall passieren könnte. Aber eine Sache vielleicht noch, und dann hat Baha noch eine wichtige Frage, aber ist es nicht auch so, und das würde dann auch so, glaube ich, die Brücke schlagen, dass sich die Stimmung im Land auch deswegen wieder geändert hat, weil die Leute auch ihre Strompreisrechnungen sehen? Also es ist ja nun mal ein ziemlich logisches Argument, und wir sind ja auch über mehr als ein halbes Jahr mit dem Argument auch aufgetreten und haben gesagt, Leute, die Kernkraftwerke in Deutschland liefern für 10 Millionen Haushalte solide Strom, kostengünstig, CO2-neutral, schaltet die nicht ab. Und wenn sich jetzt die Grünen, auch Minister Habeck, hinstellt und sagt, die Strompreise würden sinken, und dann aber nur den Ausschnitt von Oktober 2023 bis heute zeigt, dann ist das relativ wohlfeil, um ehrlich zu sein, oder?
Ja, ich glaube, da kommt vieles zusammen. Also viele Menschen in Deutschland erleben gerade vor Ort Diskussionen über den Ausbau erneuerbarer Energien oder auch von Stromnetzen, die ihnen nicht nur gefallen. Also ich habe im Wahlkreis jetzt auch mehreren Standorten Diskussionen über die Ausweisung von Windkraft. Ich bin absolut dafür, dass wir die Windenergie ausbauen. Aber ich muss feststellen, es gibt einfach viele, die aus persönlicher Betroffenheit oder aus irgendwelchen grundsätzlichen Erwägungen bis hin zum Naturschutz ein Problem haben mit konkreten Standorten von Windkraft. Wir haben die Diskussion über die Stromnetze. Auch bei mir im Wahlkreis muss ein Umspannwerk jetzt für einen Riesenaufwand erweitert werden, weil es einfach ganz anders ist, ob jetzt immer gleich der Strom aus Neckarwestheim kommt oder halt, wenn die Sonne scheint oder Wind weht, mal richtig viel erneuerbarer Strom und dann wieder ganz wenig. Also das kriegen die Leute ja mit, dass das alles auch nicht so einfach ist. Und es gibt keine Form der Energieerzeugung, die nur gut ist. Wir erleben es ja in vielen Diskussionen im Bundestag, wo ich mich manchmal wundere, wenn die Grünen sagen, sie wollen die Förderung für Wasserkraft abschaffen, weil das doch die Fische gefährdet. Also nicht mal die Wasserkraft ist für alle okay. Und genauso gibt es Diskussionen über Biogas, Biokraftstoffe. Das ist ja alles auch nicht ethisch. Und ja, Windrad habe ich schon angesprochen. Also keine Form der Energieerzeugung, Photovoltaik mit Abhängigkeit von China und so weiter, hat nur Vorteile. Das kriegen die Leute ja alle mit. Dann, klar, das Preisthema. Und die Bundesregierung sagt ja auch ganz offen, an den hohen Preisen, mal grundsätzlich für die Verbraucher, wird sich zumindest bis 2030 nichts ändern. Das finde ich schon eine harte Ansage, weil jeder sieht ja einfach in seiner Stromrechnung, was da sich entwickelt hat. Also auch wenn es jetzt ein bisschen zurückgegangen ist, finde ich ein schwaches Argument. Und wieder Beispiel aus dem Wahlkreis, eins, das jetzt ziemlich die Runde gemacht hat, wenn halt ein Unternehmen wie Stihl bei uns in der Region sagt, und die sind wirklich so verwurzelt als Familienunternehmen in der Region, die würden alles machen, um hier Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. Aber wenn die dann zum Ergebnis kommen, nicht in meine Heimatstadt Ludwigsburg zu investieren, sondern sie sagen, wir können mittlerweile in der Schweiz günstiger produzieren als in Deutschland und das auch mit den Energiepreisen begründen, also das macht bei uns schon auch vielen Sorgen, was die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts und auch von Arbeitsplätzen der Zukunft anbelangt. Also das kommt alles zusammen. Und da merken die Menschen einfach, also so einfach ist es nicht. Wir haben es uns ja auch lang einfach machen können, wegen diesem billigen russischen Gas, das ja für uns ja immer die Übergangstechnologie war. Und jetzt plötzlich stellen sich da ganz andere Fragen. Und ich denke mal, die meisten Menschen, die sich damit beschäftigen, also zumindest die Mehrheit der Menschen, die sich damit beschäftigt, kommt dann halt zum Ergebnis, kann nicht sinnvoll sein, jetzt die Kernkraftwerke abzuschalten und darauf zu hoffen, dass wir aus anderen Ländern importieren können, wo jetzt Kernkraftwerke länger am Netz gelassen werden. Also eigentlich eine logische Schlussfolgerung, die die meisten Menschen in Deutschland da zurzeit anstellen.
Steffen, vielleicht nochmal von mir ein letztes Kommentar und eine Frage an dich zu dem Themenblock und eine kurze Korrektur. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, das Kreischen Trauzeuge von Habeck war, aber es war natürlich in Verbindung mit dem Dena-Posten. Deswegen, bevor ich Faktencheck bekomme, ich korrigiere mich gern. Viele Grüße an die ARD hier.
Da gab es doch so Schaubilder, so extra erstellt.
Genau. Aber vielleicht nochmal kurz zu meinem Kommentar. Ich glaube, deine Ausführungen waren halb schon die Antwort. Vielen Dank dafür, weil ich glaube einfach, Angst ist einfach ein schlechter Ratgeber. Und wir sehen ja an der Atomdiskussion, gerade in der Politik, sich durch Emotionen treiben zu lassen, von Angst getrieben zu sein, hat uns letztendlich in diese Situation gebracht. Und natürlich hatten wir eine Partei, die jetzt in Regierungsverantwortung ist, die vor allen Dingen ideologisch getrieben wird. Und ja, die Ideologie hat am Ende des Tages hier gegen die Vernunft gewonnen. Das muss man einfach so knallhart sagen. Das ist Mist, das ist schwer im Nachgang überhaupt jemandem zu erklären, aber auf dem Weg dahin haben viele Fehler gemacht, genauso unsere Partei wie auch andere Parteien, und man merkt ja, die wenigsten blicken heute noch durch. Meine Frage nach vorne an dich ist, was heißt denn das jetzt konkret für die CDU-CSU? Wollen wir den Wiedereinstieg? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Vielleicht kannst du da auch mit dem Blick auf den Bundesparteitag und die Debatte um das Grundsatzprogramm uns nochmal deine persönliche Einschätzung und vielleicht auch deinen Ratschlag an die Partei geben.
Okay, ja, sehr gerne. Das ist ja wirklich eine Diskussion, die uns gerade viel beschäftigt in der Partei. Vielleicht nur eine kleine Ergänzung zu der Verunsicherung der Verbraucher. Also in Baden-Württemberg gibt es so eine schöne App, wo man immer informiert wird über die Stabilität im Stromnetz. Und da kommt dann halt regelmäßig eine Meldung: Achtung, morgen Problem im Stromnetz, bitte keine Wäsche waschen zwischen 17 und 21 Uhr. Also die sagen dann immer, ja, es geht ja nur.
Entschuldigung, aber das ist wirklich, das klingt irgendwie sehr klischeehaft für Baden-Württemberg. Ja.
Okay, ja, wir haben ja auch von unserem Ministerpräsidenten gelernt, man soll mal öfter einen Waschlappen nehmen und so. Aber wird dann natürlich immer schön begründet, dass es alles doch nur mit der Preisgestaltung zusammenhängt und man halt nicht dann den teuren Strom im Ausland einkaufen will. Aber ja, ich habe mir die App auch runtergeladen. Also für mich macht es auch eher den Eindruck, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn ich eine Warnung kriege, ich soll bitte am nächsten Tag wenig Strom verbrauchen als Privatverbraucher. Und das trägt, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen zur Verunsicherung bei. Ja, aber jetzt zur Debatte zur Kernenergie in der CDU. Also auch da gibt es ja schon eine Entwicklung. Ich erinnere mich noch gut an unsere Diskussion auch in der Fraktion. Ich war schon bei den Ersten dabei, die nach dem Angriff Russlands mal die Frage gestellt haben, ob das wirklich sinnvoll sein kann, die jetzt wie geplant, die drei Kernkraftwerke wie geplant vom Netz zu nehmen. Und da gab es schon viele, die gesagt haben, oh ja, gut, hast recht, aber das Thema ist so schwierig, ob wir uns das jetzt nochmal antun sollten. Und dann war noch die NRW-Wahl und ja, irgendwie hat es dann auch bei uns ein paar Wochen und viele Diskussionen gedauert, bis wir uns irgendwann mal, ich glaube, es war Ende Mai oder so, das erste Mal auch dann öffentlich geäußert haben, in der Fraktion in die Abstimmung gegangen sind, zu Anträgen dazu. Also auch da hat es für uns schon ein bisschen Prozess gebraucht, um dann auch ja zu den Positionen zu kommen, die wir dann auch vertreten haben. Jetzt in der aktuellen Debatte Richtung Grundsatzprogramm war es uns als CDU-Bundesvorstand auch wichtig, dass wir uns mal ein Meinungsbild bei den Mitgliedern einholen. Also das finde ich wirklich jetzt auch gut unter unserer aktuellen Parteiführung, dass man auch einfach mal zum ersten Mal so eine Abfrage zu inhaltlichen Positionen unter den Mitgliedern gemacht hat. Ich denke mal, auch hier haben einige mitgemacht bei dieser Mitgliederumfrage. Waren, glaube ich, 70.000, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die sich an der Mitgliederumfrage beteiligt haben. Und eine Frage war auch, wie seht ihr die Frage der Weiternutzung der Kernenergie in Deutschland? Und da haben, wenn ich es noch richtig weiß, 55% angegeben, sie wollen, dass wir in Deutschland zukünftig Kernenergie nutzen. Also das war schon mal sehr interessant für uns damals und denke ich auch hilfreich für die Diskussionen, weil wir auch gemerkt haben, also wenn wir uns dem Gedanken annähern im Grundsatzprogramm, dann liegt man da wahrscheinlich schon richtig. Gab noch viele Diskussionen dazu, aber am Ende haben wir uns dann auf eine Formulierung im Grundsatzprogramm verständigt, jetzt in dem Entwurf, dass wir auf die Option Kernkraft nicht verzichten können in Deutschland. Und ein paar Sätze später wird dann noch ausgeführt, dass wir jetzt wirklich alles machen müssen, um da zu investieren in die Zukunft der Kerntechnologie, was Kernfusion anbelangt. Da gibt es ja viele kluge Leute in Deutschland und auch tolle Startups, Universitäten, die dran sind an den Themen. Und die ersten sind leider schon Richtung USA abgewandert. Das sollte uns nicht nochmal passieren. Wir haben jetzt als CDU Baden-Württemberg beispielsweise gestern bei unserem Landesparteitag einen Antrag verabschiedet, dass wir mehr Lehrstühle wollen im Bereich Kerntechnologie, auch insbesondere Kernfusion auch in Baden-Württemberg. Das wird uns mit den Grünen auch wieder ein paar Diskussionen einbringen in der Koalition im Land. Aber wir dürfen nicht zuschauen, wie ein Lehrstuhl nach dem anderen dicht gemacht wird, weil die wollen halt wirklich das Thema Kernenergie und Kerntechnologie komplett beenden in Deutschland. aber wirklich fahrlässig vor dem Hintergrund des vorhin Gesagten. Also deswegen finde ich gut die Formulierung, die wir da gefunden haben im Grundsatzprogramm, im Entwurf. Es gibt etliche Anträge dazu. Bin mal gespannt, wie es ausgehen wird dann beim Parteitag, der ja jetzt in 10 Tagen oder so dann in Berlin stattfindet. Ich denke, die klare Mehrheitsposition in der CDU zurzeit ist schon so, dass wir ja zu Recht kritisieren die Abschaltung der letzten drei, wobei man auch sagen muss, die schaffen jetzt einfach Fakten. Wenn man mit den Betreibern gesprochen hat zuletzt, dann haben die immer gesagt, also das Fenster schließt sich jetzt wirklich, weil der Rückbau wird vorangetrieben. Das ist nachvollziehbar, denn so ein Kernkraftwerk einfach stehen zu lassen, kostet auch unheimlich viel Geld, ohne dass das Strom produzieren darf. Also die müssen den Rückbau vorantreiben, haben entsprechende Genehmigungen eingeholt, sind dazu verpflichtet, das umzusetzen. Und mit jedem Tag, der jetzt ins Land geht, wo keine andere politische Entscheidung getroffen wird, würde es teurer werden, die wieder ans Netz zu nehmen. Also wir sagen Vertreter der Betreiber, das kann man natürlich immer noch machen, aber es wird halt einfach unheimlich teuer. Und ob das dann in ein paar Monaten noch sinnvoll ist, ja, muss man schon ein Fragezeichen dran machen. Also die schaffen jetzt einfach Fakten noch in ihrer Regierungszeit. Das muss man ja einfach zur Kenntnis nehmen, leider. Aber umso mehr stellt sich ja dann die Frage, wie geht's in der Zukunft weiter mit Kerntechnologie in Deutschland? Und ja, so wie ich es vorhin gesagt habe, wir sollten alles tun, um da beim Forschen, beim Entwickeln ganz vorne mit dabei zu sein. Und wenn sich abzeichnet, dass es funktioniert mit den kleinen modularen Reaktoren, sobald einmal irgendein Unternehmen in die Insolvenz geht oder Finanzierungsprobleme hat, freuen sich sofort ganz viele. Es wird sofort überall promoted, aber die sehen halt nicht, wie viele immer noch an dem Thema forschen und da auch Fortschritte erzielen. Also wenn das einen Beitrag leisten kann, gerade auch zum Klimaschutz in Deutschland, es bezahlbar ist, dann macht das absolut Sinn, sollte man dabei sein. Ich glaube, das ist die klare Mehrheitsmeinung in der CDU. Und dann ich will nicht zu sehr in die Details gehen, aber bei der Frage Kernfusion gibt es gerade auch einen Streit mal wieder zwischen FDP und Grünen. Also die Forschungsministerin sagt, sie will dann quasi einen eigenen Rechtsrahmen für Kernfusion, das nicht alles im üblichen Atomrecht niedergelegt haben. Und die Frau Lemke sagt natürlich, wieso denn? Wir haben noch Superregelungen. Nur sind die Superregelungen natürlich die beste Voraussetzung, um das Thema Kernfusion in Deutschland von Anfang an tot zu machen. Also auch da sind wir natürlich klar dafür, dass für Kernfusion es dann einen anderen Rahmen gibt, der einfach auch dieser großen Chance für die Zukunft dann auch die Möglichkeit gibt, sich in Deutschland zu entwickeln. Ja, also unterm Strich gehe ich mal davon aus, dass beim Bundesparteitag die Formulierung wahrscheinlich in etwa so erhalten bleibt und wir dann auch als CDU mit einem Grundsatzprogramm in die nächsten Jahre gehen können, wo einfach drinsteht, Option Kernkraft ist für uns wichtig. Wir wollen bei Forschung und Entwicklung ganz vorne mit dabei sein und so werden wir es dann auch im Bundestag weiter einbringen und hoffentlich dann auch irgendwann mal wieder in der Bundesregierung.
Lieber Steffen, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was sich noch aus den weiteren Unterlagen bei Cicero ergibt, auch auf die Debatten auf dem Bundesparteitag in genau 8 Tagen ab heute schon gerechnet. Und wir werden sehen, ob noch wirklich Skandalpotenzial entsteht, ob die Grünen Partei oder Fraktion wirklich noch tiefer involviert war in die Entscheidungen und Abläufe der Ministerien. Danke dir schon mal bis hier, aber es bringt mich direkt zu einer guten Brücke. Denn vorhin, heute am späten Mittag, gab es überall die Meldung vom FDP-Bundesparteitag, dass auch dort ein Antrag zum Wiedereinstieg in die Atomenergie abgelehnt wurde mit einer 53-prozentigen Mehrheit. Das ist allerdings insoweit, so viel zur Ehrenrettung der FDP, eine etwas verkürzte Meldung überall gewesen, weil es war ein Antrag von 3 Landesverbänden der FDP, die wirklich auch den Neubau von Kernkraftwerken gefordert haben, was in dem Zusammenhang wirklich utopisch war. Und da sich auch der innerverbandliche Streit der FDP um Thomas Kemmerich und der Wahl in Thüringen dargestellt hat. Dennoch haben wir einen FDP-Bundesparteitag erlebt, der aus meiner Perspektive völlig entrückt von den Realitäten im Land war. Ich selber habe gesagt, Christian Lindner hat eine herausragende Rede gehalten, nur hatte sie eben nichts mit den Gegebenheiten in der Bundesregierung und der Politik der Bundesregierung zu tun. Und Sie haben ja gestern Abend Ihr 12-Punkte-Wirtschaftspapier für die Wirtschaftswende verabschiedet, das ja schon von Markus Söder auch zur Scheidungsurkunde erklärt wurde. Und auch da hatte ich den Eindruck, hier wird eine Latte so hochgelegt, dass die FDP eigentlich nur noch die Option hat, in der Ampel genau das jetzt zu liefern. Und zwar jetzt nicht mehr nur der Bundesvorstand oder Christian Lindner als Vorsitzender, sondern jetzt der gesamte Parteitag. Wie, um Steffen Dierf direkt einmal kurz das Wort noch da auch zu geben, um vielleicht, du wirst es nicht so intensiv verfolgt haben, denke ich mal, aber ihr erlebt ja auch die FDP im parlamentarischen Alltag und der ewige Streit in der Ampel in Relation zu dem, was die eigentlich programmatisch und gerade im Wirtschaftsbereich ja auch wirklich noch sehr nah an unseren Vorstellungen daran sind. Wie erlebt ihr das gerade bei diesem ja doch erheblichen Thema aktuell, wo wir auch seit 5 Monaten auf irgendeine Reaktion der Ampel für den Wirtschaftsstandort warten? Und wir reden jetzt mal nicht über dieses kleine Wirtschaftschancengesetz oder Wachstumschancengesetz, wie das hieß. Wie erlebt ihr da die FDP im Umgang mit der Ampel und wie verzweifelt sind die Kollegen da?
Ja, also da erlebt man schon einiges. Du hast das Stichwort mit diesem Wachstumschancengesetz ja angesprochen. Da hat die FDP-Fraktion zigtausende Briefe durch die Lande verschickt an Unternehmer und als FDP-Fraktion dann den Unternehmern geschrieben, ja, schaut mal, die böse CDU, die blockiert das alles im Bundesrat. Dabei ist es doch jetzt genau das, was ihr dringend braucht. Also kam bei mir eher Rückfragen an, ob das eigentlich überhaupt so eine Fraktion machen darf und was das denn wirklich so wichtig sei jetzt mit diesem Wachstumschancengesetz. Wir wissen ja, es ist minimal. Wir haben in dem Fall ja auch wirklich für die Landwirte gekämpft und auch die sind Teil der Wirtschaft. Also da erlebt man schon manch Seltsames, auch die Vorwürfe, die dann gerade in der Zeit von der FDP immer an uns kamen. Naja, haben wir dann auch zur Kenntnis genommen. Wir erleben viele Reden, die dann auch stark gegen uns gehen, wenn offensichtlich einem nichts anderes mehr einfällt. Manche machen das auch besonders gern, die vielleicht aufgrund ihrer Funktion in der FDP-Fraktion weniger offen Kritik an SPD und Grünen äußern dürfen. Jetzt bin ich ja für die Themenbereiche Umwelt und Landwirtschaft zuständig. Da haben wir wirklich mit der FDP wahrscheinlich 95% Übereinstimmung. Oft klatschen die bei unseren Reden, wir klatschen bei denen und der jeweilige grüne Minister sitzt dann irritiert auf der Regierungsbank. Aber es gibt ja auch die anderen Themenbereiche, wo die Ampel sich dann doch einig ist. Es sind ja gerade die Themen, die halt auch nicht bei FDP-Wählern wirklich ankommen, von Selbstbestimmungsgesetz bis Cannabis-Legalisierung. Da sind sie dann aber doch wieder sehr geschlossen, auch wenn es darum geht, gegen uns zu wettern. Also deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen das alles so zur Kenntnis. Ich habe wirklich gute Freunde bei der FDP. Ich habe auch da welche, über die ich mich eher wundere, so im Umgang. Und ich sehe schon, dass diese wirklich nicht leicht haben, weil es passt einfach nicht zusammen. Es ist eine Regierung aus Rot-Grün und dann halt noch zur Not die FDP dazugenommen. Und wir erleben ja einfach diesen Dauerstreit. Also das ist auch Christian Lindner in keiner einfachen Aufgabe, die FDP wieder retten zu müssen. Denn letztendlich geht es darum. Ich glaube, die haben jetzt, als sie unter die 5%-Hürde gegangen sind, einfach auch mal Dinge ausgetestet mit der Koalitionsansage Richtung CDU, CSU, dann mit den ganzen Streitthemen, die sie zusätzlich aufgemacht haben, auch jetzt mit dieser Wirtschaftswende. Das ärgert ja insbesondere die Grünen sowieso schon mal, wenn der Wendebegriff jetzt plötzlich von der FDP besetzt wird. Und das sind alles Versuche, um halt sich über die 5% wieder zu retten. Jetzt scheint es ja auch so ein bisschen aufzugehen, deswegen werden sie sich eher darin bestätigt fühlen. Aber ja, am Ende werden die Wähler bei der nächsten Bundestagswahl darüber entscheiden müssen, ob es genug war, um wiedergewählt zu werden, dass man halt manches verhindert hat, wenig erreicht hat. Ja, und ob man dann wirklich die FDP noch im Bundestag braucht. Also, will mich nicht zu sehr immer über die aufregen, weil ich schon sehe, die haben auch wirklich eine sehr schwierige Lage, in der sie sich befinden in dieser Koalition.
Ja, Personen, die aufgrund ihrer Funktionen sich nicht ganz so gut an SPD und Grünen abarbeiten können. Also wir prügeln uns auch regelmäßig mit Christian Dürr auf X, also so ist es.
Gut. Ja, der neigt da besonders dazu immer.
Ja, ich also, kann es auch nicht mehr hören, ganz ehrlich. Ja. Dieses ewige 16 Jahre. Und er formuliert ja immer, und das haben wir jetzt geschafft, was die unionsgeführte Bundesregierung in 16 Jahren nicht geschafft hat. Und ich kann diesen Terminus schon einfach nicht mehr hören. Das ist wirklich schlimm.
Also allein diese Fahrverbotsdiskussion war wirklich so absurd. Jetzt bin ich absolut. Ja früherer Verkehrspolitiker. Ich war damals für den Bereich Klimaschutz im Verkehrsministerium zuständig. Also natürlich haben wir nicht Fahrverbote geplant. Jetzt bin ich Ludwigsburger Abgeordneter noch, dazu Bezirksvorsitzender Nordwürttemberg, wo Stuttgart, Ludwigsburg, Wagnang, Heilbronn alle von der Deutschen Umwelthilfe beklagt wurden und die alles dafür getan haben, Fahrverbote bei uns zu erwirken. Ich freue mich ja über den Erkenntnisgewinn, auch wenn eine Ricarda Lang bei X dann schreibt, für uns Grüne sind Fahrverbote keine Option. Also vor ein paar Jahren war das noch ganz, ganz anders. Da war für die Grünen immer klar, dass Fahrverbote ganz toll wären, um endlich mal diesen Individualverkehr zurückzudrängen. Aber schön, wenn es da schon eine Entwicklung gibt. Aber wie gerade Christian Dürr es immer wieder jetzt so präsentiert hat, wir hätten ein Gesetz gemacht, das Fahrverbote gebracht hätte. Wissing hat es ja genauso vertreten. Und die FDP hat es jetzt verhindert. Das ist wirklich absurd. Also ich glaube, das wissen die auch. Aber schon erstaunlich, dass es dann einfach weiter so vertreten wird, ob es wirklich die Unwahrheit ist.
Ja, also ich gehe fest davon aus, dass die das auch wissen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger das wissen, weil es einfach überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Also es war ja ein Strohmann, der von Wissing aufgebaut wurde, den die selber wieder abgefackelt haben. Das war schon eine bemerkenswerte Aktion. Baha wollte aber.
Wollte es gut, aber ja, Tatsache. Ich habe das heute mir wieder angeguckt mit den Wirtschaftswendepapier und ich denke so über den Punkt, dass die Sachen, die die FDP nennt, ja richtig sind, sind wir alle, glaube ich, oder die meisten von uns sehen das ähnlich. Wahrscheinlich ist es vor allen Dingen die SPD, die das nicht so sieht. Also Rente mit 63 vor allen Dingen, da wird man sicherlich Schnappatmung bekommen haben. Genauso die Bürgergeldpunkte kamen sicherlich nicht bei den beiden anderen Koalitionspartnern gut an. Und ich fand es auch richtig, den Antrag in den Bundestag einzubringen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde er jetzt an den Ausschuss überwiesen. Da würde mich auch interessieren, Steffen, was erwartest du da? Was passiert da jetzt? Wird er irgendwo verschwinden? Taucht er nochmal auf? Aber ich selbst bin so ein bisschen müde von den FDP-Debatten. Denn am Ende ist es genauso, wie du sagst, Daniel, da wird jetzt viel geredet und gemacht und am Ende des Tages kommt nichts bei raus. Oder im Gegenteil, das Handeln steht im kompletten Widerspruch zu dem, was in diesem Papier steht in den nächsten Monaten. Und am Ende des Tages schadet es nur der FDP. So, jetzt könnten wir alle sagen, es ist uns doch egal. Es ist halt nicht die CDU-CSU, es ist die FDP. Aber mir ist es irgendwie nicht egal, weil ich finde, die FDP muss in diesem Bundestag bleiben. Idealerweise schafft sie es vielleicht doch nochmal irgendwie sich zu lösen, auch von dieser Koalition und tatsächlich öffentlich einzugestehen, dass sie da einiges falsch gemacht hat und ihren Kurs korrigieren wird und vielleicht doch nochmal die Wählerstimmen zu holen, dass es zukünftig für eine schwarz-gelbe Mehrheit reichen würde. Ich träume jetzt, aber das wird mit jedem Tag, mit jeder Woche wird das irgendwie nicht, also wird es nicht wahrer. Und ja. Ich frage mich da auch ehrlich gesagt, was erwarten wir da noch? Ich meine, die FDP mit diesem Punktepapier hat sie doch jetzt wieder auf den Tisch gelegt. Ganz große Forderungen, die eher in Richtung Wahlkampf reichen. Und jeden Punkt, den sie nicht erfüllt oder den sie sich quasi jetzt wegverhandeln lässt in den nächsten Wochen und Monaten, zahlt doch nicht auf ihr Konto ein. Ganz im Gegenteil, es wird wieder mehr Wählerabtrünnige geben und ja, also ich frage mich wirklich, was es soll. Ich habe darauf keine Antwort. Aber vielleicht, Steffen, kannst du uns irgendwo den klugen strategischen Meisterzug erklären, den es hier gibt. Und vielleicht auch taucht unser Antrag irgendwann wieder auf.
Steffen, bevor du da was sagst, mir fällt gerade noch ein, es gab noch eine unfassbare Absurdität diese Woche im Bundestag. Und zwar gab es auch auf eine Rede von uns, ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, welcher Kollege das war, versuchte Zwischenfrage von Wolfgang Kubicki, der dann aber mit einer Kurzintervention nachlegte. Und zwar hatte der Kollege aus der Fraktion gesagt, dass es ja schon verwunderlich sei, dass die Ampel seit jetzt einem Jahr Recht bricht, weil sie das Klimaschutzgesetz nicht eingehalten haben. weil ja Sofortprogramme eigentlich vorgesehen waren nach dem Gesetz, das die GroKo 2019 verabschiedet hatte. Und dann stellt sich Wolfgang Kubicki, der jetzt nun mal auch wirklich Rechtsanwalt und ein vielleicht auch im Strafrecht besonders herausragender Jurist ist, hin und sagt, ob wir jetzt den Vorwurf aufrechterhalten wollen würden, dass die Ampel Recht brechen würde, wenn doch angekündigt gewesen sei, dass das Recht geändert würde. Also das war so eine absurde Rechtsdebatte und ich meine, du bist selber Jurist, aber solange doch noch Recht gilt, hilft eine Ankündigung, es zu ändern, doch nicht daraus, eben entsprechende Sofortmaßnahmen durchzuführen, wenn sie nun mal im Gesetz verlangt sind. Und das dann eben gipfelte halt in genau diese Verbotsdebatte. Also ist das eigentlich da auch nur noch so ein parlamentarisches Spiel, was die da aufführen? Weil einem Wolfgang Kubicki wird sehr, sehr sicher bewusst gewesen sein, dass der da völligen Blödsinn erzählt hat.
Ja, also das war schon bemerkenswert. Das war Thomas Gebhardt, unser Obmann im Klimaausschuss, der da geredet hat. Und dann gab es den Wunsch einer Zwischenfrage. Am Ende war es dann Kurzintervention von Wolfgang Kubicki. Und dann denkt man, ja, der hat sich jetzt wieder was besonders Schlaues ausgedacht. Aber es war wirklich irgendwie bizarr. Also die FDP will ja immer drauf hinaus, wir hätten da ein ganz, ganz schlimmes Klimaschutzgesetz beschlossen und sie haben es endlich korrigiert. Also ich finde erstmal, ist das Bemerkenswerte ja, dass in der Bundesregierung mit grüner Beteiligung Klimaschutzgesetzgebung aufgeweicht wird, die wir mit der SPD gemacht haben. Ist irgendwie schon absurd. Also jetzt kann man ja drüber streiten, ob es clever ist, dass man das so sektorenscharf abgrenzt, wie das damals vorgesehen oder wie es in unserer damaligen Gesetzgebung bisher jetzt vorgesehen war. Da ja, könnte ich jetzt viel in Erinnerung rufen, was wir an Debatten auch in der Abstimmung zwischen den Ministerien hatten. Wir als Verkehrsministerium haben das schon kritisch gesehen, haben uns dann aber auf den Weg verständigen können, dass man gesagt hat, im Verkehrsbereich, da sind die Erfolge nicht so schnell zu erzielen, weil die Umstellung auf Elektromobilität beispielsweise, auf alternative Antriebe, Wasserstoff und so weiter, das dauert einfach ein paar Jahre, aber dann geht's halt auch richtig los. Und deswegen hat man sich dann vom Verkehrssektor auf den Pfad geeinigt, mit dem wir leben konnten, wo wir auch zuversichtlich waren, dass wir das Klimaziel erreichen können. Will ich nicht zu sehr noch in die alte Verkehrszeit wieder einsteigen, aber ich würde mal sagen, wenn der Volker Wissing nicht so unambitioniert unterwegs wäre, dann wäre das alles auch erreichbar im Verkehrssektor. Aber wenn man halt alles an Förderung zusammenstreicht und sich nicht drum kümmert, dass mal endlich Wasserstofftankstellen gebaut werden und so weiter, dann wird es halt auch schwierig mit Klimazielen im Verkehrssektor. Aber das jetzt hier nur mal am Rande. Also von Wolfgang Kubicki hätte man sich da schon eine andere Einlassung erwartet, aber ich glaube, er wollte einmal mehr darauf hinaus. Die Union hat doch so ein unmögliches Gesetz beschlossen und das wird jetzt endlich korrigiert. Aber natürlich zu argumentieren, was er denn da Kritik übt an einem Rechtsbruch, nachdem sie doch jetzt das Gesetz für die Zukunft ändern wollen, ist dann schon ein bisschen absurd. Also eines eigentlich, wie er immer so auch vor sich herträgt, guten Juristen nicht wirklich würdig. Ja, dann der schöne Antrag, Wirtschaftswende. Also wir haben uns da schon lange Gedanken drüber gemacht oder nicht lang, weil so viel Zeit war nicht, aber intensiv haben wir uns Gedanken drüber gemacht und haben uns dann am Ende entschieden, dass wir einfach genau diese 12 Punkte einbringen. Wir hätten natürlich auch noch viele andere Ideen gehabt, was in einem Antrag zur Wirtschaftspolitik sinnvoll wäre, aber wir wollten der FDP einfach keinen Vorwand liefern, das ablehnen zu können. Gut, formal haben sie halt die Möglichkeit, es dann in den Ausschuss zu verweisen. Ich glaube, da können sie dann auch ewig das von der Tagesordnung nehmen mit ihrer Mehrheit. Also schauen wir mal, ob der Antrag dann irgendwann wirklich wieder auftaucht. Und im Zweifel werden sie irgendeinen Vorwand finden, um es dann doch ablehnen zu können. Aber absurd ist ja wirklich, dass da Dinge drinstehen, die die FDP vor kurzem noch mitbeschlossen hat. Also Rentenkonzept, Bürgergeld, das ist einfach überhaupt nicht glaubwürdig. Jetzt plötzlich zu sagen, wir wollen das alles ändern, nachdem man gerade bei mehreren Themen noch genau die Entscheidung mitgetragen hat, die man jetzt kritisiert. Ja, also geht mir wie dir auch. Manchmal kann man nur noch irritiert oder manchmal vielleicht auch fast schon gelangweilt zuschauen, was da alles so an strategischen Überlegungen zum Ausdruck kommt. Aber die FDP wird versuchen, wahrscheinlich in Wahlkampf zu ziehen mit der Argumentation, dass sie manches verhindert haben und dass sie dann eben auch viel klare Positionen wie jetzt in diesen 12 Punkten vertreten, die sie in der nächsten Bundesregierung irgendwie durchsetzen wollen. Ob das so richtig aufgeht, habe ich in der Tat auch meine Zweifel.
Glaubst du denn aber, jetzt mal persönliche Frage, glaubst du persönlich, dass das irgendwas bringt in Richtung Europawahl zum Beispiel? Also vielleicht sehe ich das tatsächlich durch die Parteibrille nicht und denke, irgendwie es bringt nichts, aber dabei ist das irgendwie die geniale Positionierung innerhalb der eigenen Partei und um irgendwie die potenziellen Wähler zu aktivieren. Aber mir fehlt tatsächlich die Fantasie, wie das irgendwas bewirken soll. Also gerade Richtung Europa.
Ja, also gut, ich glaube, die FDP fühlt sich so ein bisschen bestätigt, dass sie jetzt nicht mehr bei 4 sind in den Umfragen, sondern eher bei 5 oder auch mal 6. Aber
großartig.
Ja, genau. Also wenn man sieht, wo sie herkommen, wirklich nicht gigantisch. Und sie hatten ja auch riesen Erwartungen Richtung Europawahl. Also Strack-Zimmermann als Superstar, Wahlkampf gegen von der Leyen. Und ja, jetzt funktioniert halt weder das eine noch das andere so richtig. Und die Themen werden ihnen jetzt sicher auch keinen Rückenwind bringen für die Europawahl, weil es einfach nicht glaubwürdig ist, am Kabinettstisch das eine zu beschließen und dann auf dem Parteitag genau das Gegenteil. Also das durchschaut doch wirklich jeder.
Ja, und wir können ja auch eine Wette abschließen von den 12 Punkten. Wie viele davon werden bis zum Ende der Legislaturperiode umgesetzt?
Ja, also ich würde nicht auf allzu viele wetten.
Komm, einfach mal eine Zahl. Los, jeder haut mal eine Zahl raus.
Null.
Ich sage 2. Wie viel sagst du?
Ich würde auch sagen, also konsequent wahrscheinlich 0. Wenn man sich dann genau anschaut, ziemlich sicher 0.
Was sagen die anderen?
0, absolut.
Die 2 hast du gerade schon geklaut, Baha. Die hätte ich nämlich auch gesagt mit Blick auf das Papier.
Nimm die 1.
Dann gehe ich mal von 1 aus, ja, wir können das ja mal festhalten.
Oh, ja, vielleicht ein bisschen Bürokratie oder so, oder irgendwas, was wir ans Schaufenster stellen können, aber viel mehr kann ich mir auch nicht vorstellen.
Sehr gut, aber, dann haben wir ein paar Zahlen.
Aber ich habe jetzt gerade noch ein ganz großes Anliegen, gerade mit dir, Steffen, auch weil du im Verkehrsministerium als Staatssekretär gearbeitet hast. Parallel zu dem, was die FDP uns ansonsten zu Ursula von der Leyen und was nicht alles in der EU-Auseinandersetzung jetzt um die Ohren haut. Es gibt dieses eine Thema des Verbrenner aus. Und ich schreibe mir da mittlerweile schon immer die Finger wund, weil das, was die FDP erzählt, stimmt einfach nie. Also zum einen verkomplizieren sie das Gesetzgebungsverfahren innerhalb der Europäischen Union sowieso nochmal und verwirren damit die Bürger auch nochmal zusätzlich, wie das überhaupt zustande kommt, fehlendes Initiativrecht, Parlament, Kommission, Rat, Trilog und am Ende müssen alle zustimmen. Aber zu behaupten, dass die Union und auch die EVP jemals das Verbrenner aus haben wollten, stimmt schlichtweg nicht. Wenn ich den Gesetzgebungsprozess richtig rekapituliert habe, ist dieser ewige Kompromiss, um den es dann seit 2022 nur noch ging, von Renew Europe eingebracht wurde, also der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament. Und der sah bereits das Verbrennerverbot vor. Es stimmt dann am Ende, dass die deutschen FDP-Abgeordneten nicht zugestimmt haben. Allerdings hat die gesamte EVP und auch alle CDU-CSU-Abgeordneten nicht zugestimmt. Dass die allen Ernstes behaupten, dass das Verbrenneraus von Ursula von der Leyen unbedingt durchgedrückt werden wollte, entspricht schlichtweg nicht der Wahrheit. Und vielleicht kannst du noch mal rekapitulieren, wie es überhaupt, weil das hat ja auch den längeren Vorlauf gehabt, wie es überhaupt dazu kam, zu dieser ewigen Debatte und warum wir damals schon nicht zugestimmt haben und es jetzt definitiv auch rückgängig machen wollen.
Ja, vielen Dank für die Klarstellung, weil da werden wirklich absurde Dinge behauptet. Also auch Angela Merkel wurde ja oft genug kritisiert, dass sie sich zu sehr für die deutsche Automobilindustrie einsetzen würde. Also wir waren da als Bundesregierung, okay, ich muss sagen, als Unionsteil der Bundesregierung immer klar positioniert. Ich erinnere mich an die letzte Ratstagung, an der ich teilgenommen habe, in Vertretung unseres Ministers, wo es auch um das Verbrennerverbot ging. Da kriegt man als Staatssekretär oder Minister dann immer schön abgestimmte Formulierungen der Bundesregierung mit auf den Weg, die ja zwischen Union und SPD oft auch sehr unkonkret waren. Aber ich habe mich nie an diese Formulierung gehalten, sondern ich habe immer klar unsere Position vertreten und mich gewundert über Positionierungen anderer EU-Mitgliedstaaten, die sich jetzt auch geändert haben oder ändern, je näher dieser Verbotszeitraum rückt. Ich glaube, es war einfach eine Diskussion zwischen Autoherstellerländern und den anderen. Und viele haben natürlich auch gedacht, naja, die Deutschen, die sind da so stark mit ihren Oberklasseverbrennern und wenn die ein paar Probleme kriegen, dann ist das vielleicht auch nicht ganz schlecht. Und so ein Timmermans, der das ja in der Kommission dann vorangetrieben hat als Niederländer, hat er ja jetzt keinen Bezug zu unseren Debatten, wie wir das führen, wenn es auch viel um Arbeitsplätze geht und die Zukunft des Automobils. Also da waren einfach Leute am Werk, die dann klare politische Agenda verfolgt haben, aus meiner Sicht auch immer ganz klar gegen das Auto an für sich, gegen Individualmobilität. Gibt ja auch einfach viele bei NGOs auf grüner Seite, die auch ein Elektroauto problematisch finden. Also die wollen halt einfach nicht, dass die Leute sich ein Auto kaufen. Dabei kann man das ja auch Carsharing nutzen oder wie auch immer und damit viel Raum in den Städten in Anspruch nehmen. Also es ist einfach ganz stark der Kampf gegen das Auto. Und dann kam natürlich noch der Klimaaspekt dazu, wo wir aber schon immer gesagt haben, seit vielen, vielen Jahren, auch unsere EVP-Kollegen, natürlich wollen wir klimaneutrale Mobilität. Aber die kann man doch ganz unterschiedlich erreichen. Die kann man mit Wasserstoff erreichen, die kann man mit Batterie erreichen, die kann man aber eben auch mit dem klimaneutralen Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen erreichen. Und wofür wir auch jahrelang gekämpft haben, wird ja jetzt zum ersten Mal Realität an den Tankstellen, dass es einen alternativen Kraftstoff ganz normal zu tanken gibt für Verbrennerfahrzeuge. Ein paar Cent teurer, aber ich werde die paar Cent immer investieren, weil ich das einfach super finde, auch wenn man mit einem Verbrenner dann klimaneutral unterwegs sein kann. Also da haben wir wirklich als CDU, CSU, als Vertreter der Bundesregierung in Europa, in Berlin, bei jeder Gelegenheit dafür gekämpft, dass wir uns diese Technologieoffenheit erhalten. Und zum Teil gab es dann Formulierungen aus der Union, die dann auch verdreht wurden, wo aber immer vom klimaneutralen Verbrenner gesprochen wurde, also Ende des fossilen Verbrenners. Da habe ich jetzt erstmal kein Problem damit, wenn wir das alles hinkriegen, dass entsprechend die Versorgung dann auch sichergestellt ist, dann kann man von mir aus auch ein Ende des fossilen Verbrenners festlegen. Aber zu sagen, Verbrenner wird verboten und alles nur noch mit Elektromobilität, das macht einfach keinen Sinn. Ich bin Freund der Elektromobilität, aber da muss ich auch wirklich allen, die es immer noch nicht kapiert haben, sagen, wenn wir jetzt erlebt haben, wie abhängig wir waren vom russischen Gas, was das für ein Problem dargestellt hat, dann können wir doch nicht so in die nächste Abhängigkeit gehen, die wir einfach von China haben, bei den Batterien, bei den Bestandteilen, den Rohstoffen für die Batterien. Wir sind da so abhängig, wenn wir jetzt nur noch Richtung Batterie gehen würden, dann hätten wir in ganz Europa ein Riesenproblem, abgesehen davon, dass wir ja wirklich auch eine große Kompetenz haben beim Verbrenner und der, wie gesagt, auch klimaneutral genutzt werden kann. In dieser besagten Ratstagung hat sich damals auch der griechische Verkehrsminister gemeldet und hat sich auch mit Vehemenz aus Klimaschutzgründen fürs Verbrennerverbot ausgesprochen. Dann habe ich damals gegoogelt, wie viel Elektroautos es da eigentlich in Griechenland gab. Ich glaube, damals waren es 1000 und so gut wie keine Ladeinfrastruktur. Also kann man sich nur wundern. Jetzt rückt 2035 näher und ganz viele Regierungen in Europa stellen sich die Frage, wie soll das eigentlich funktionieren? Weil Ladeinfrastruktur ausgebaut, dass es halbwegs passt. Das hat halt nur Deutschland, Skandinavien und noch Österreich und vielleicht noch ein, zwei weitere Länder, aber die allermeisten hätten da ein Riesenproblem damit. Also danke für die Klarstellung. Wir haben da wirklich immer gegen das Verbrennerverbot gekämpft und ja, fühlen uns jetzt durch die Entwicklung, die man nicht nur in Deutschland, sondern ja auch in anderen europäischen Ländern sehen, das schon bestätigt.
Lieber Steffen, mit Blick auf die Uhr danke ich dir ganz, ganz herzlich für die viele Zeit, die du dir heute Abend genommen hast, für die Einblicke in alles rund um die AKW-Files und auch die jetzt am Ende nochmal klargezogene Positionierung der CDU zum Verbrennerverbot und den Ausblick auf die Europawahl. Ich danke dir, wie gesagt, ganz, ganz herzlich, wünsche dir jetzt eine soweit ruhige Woche, die ja sitzungsfrei ist, aber die Vorbereitungswoche sicherlich für den kommenden Parteitag nächste Woche ab Montag und ich glaube Sonntag geht es für den Bundesvorstand schon los. Bevor ich mich mit den üblichen Hinweisen verabschiede, sei auch noch gesagt, wir sind dabei, nächste Woche auch in den Anflug sozusagen auf den Bundesparteitag noch einiges für euch auf X auch zu machen. Wir selber werden auch auf dem Bundesparteitag da sein, planen auch gerade von dort einen entsprechenden Livespace. Bleibt da also bitte einfach auf @mittepunkt dabei und guckt, was wir da machen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Bundesparteitag, auf viele Diskussionen und auf viele Politiker, die wir sicherlich auch mal ganz kurz im Unions-Bubble-Talk begrüßen können werden. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittelpunkt Debattenagentur auf X unter @mittelpunkt zu finden. Über Feedback freuen wir uns auch unter ubt@mitte-punkt.de. Jetzt geben wir ab an Karin Mioska, die heute Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus dem schönen Düsseldorf zu Gast hat mit der Frage, ist Deutschlands Unterstützung für die Ukraine grenzenlos? Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, lieber Steffen, bei dir, bevor ich nun das Wort nochmal ans Podium zurückgebe. Dankeschön und einen schönen Abend.
Lieber Daniel, war der Räusper vor Düsseldorf eigentlich beabsichtigt oder unbeabsichtigt?
War der ein Räusper?
Also, guten Abend. Vielen Dank an euch alle.
Dankeschön, macht's gut.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.